Auf den ersten Blick wirkt diese Stadt verschlafen. Die Straßen sind breit, wohl angelegt für künftiges Wachstum. Autos aber sind nur wenige unterwegs. Auch Passanten sind kaum zu sehen. Das wiederum kann man verstehen. In Darwin, oben im Norden Australiens, ist es heiß. Sehr heiß sogar. Schon morgens um 10 über 30 Grad. Die Sonne brennt vom Himmel. Keine Wolke trübt das azurblaue Firmament. Das Café von Aboriginal Bush Traders dagegen ist gut besucht. Die Holztische im klimatisierten Innenraum sind bis auf den letzten Platz besetzt. Auch draußen, im Schatten eines Eukalyptusbaums, drängen sich die Gäste. Aboriginal Bush Traders residiert im Lion Cottage, einem historischen Bungalow aus Sandstein mit grauem Schindeldach und blauen Fensterläden. Erbaut von John Lyons, einem Anwalt und späteren Bürgermeister Darwins. Das einzige Kolonialhaus in der Stadt, das Zyklon Tracy im Jahr 1974 überlebt hat. Lyons Cottage duckt sich im Schatten von Geschäfts- und Apartmentblöcken, die aussehen wie überall auf der Welt. Vorne wird Kunsthandwerk von Aborigines verkauft, den Ureinwohnern Australiens. Fair gehandeltes Kunsthandwerk. Und hinten im Café Bush Tucker serviert.
Bush Tucker ist, was hier wächst, in ganz Australien, vor allem aber in unserer Region. Die Aborigines betrachten das Land als ihre Mutter und ihre Mutter kümmert sich um sie.
Lala Desch ist Geschäftsführerin von Aboriginal Bush Traders. Groß, schlank, schwarzhaarig. Was sie als ihre Region bezeichnet, ist das Northern Territory. Knapp viermal so groß wie Deutschland und mit 246.000 Einwohnern extrem dünn besiedelt.
Das ist unsere Frühstücksplatte mit Damper, dem traditionellen Brot der Aborigines. Es wird aus den Samen von Wildpflanzen und Nüssen gemacht und überm offenen Feuer gebacken. Dazu reichen wir Marmelade von Buschfrüchten. In der Karaffe haben wir Olivenöl mit Buschzitrone und Myrte. Hier, Buschtomaten in drei Varianten, getrocknet und zu Pulver zermahlen als Paste. Und die eigentlichen Tomaten. Winzig, nicht wahr?
In der Tat, die Buschtomaten sind klitzeklein. Kaum größer als der Kopf eines Nagels.
Und das hier ist unser Highlight. Grüne Ameisen. Überall im Northern Territory findet man Gerippe, die aussehen, als seien sie mit Erde zusammengeklebt. Das sind die Nester der grünen Ameisen. Bei der Ernte werden sie eingesammelt und gefroren. Dann muss man die Ameisen nur noch rausschütteln.
Es kostet Überwindung, sie zu probieren. Aber dann wirklich lecker. Grüne Ameisen schmecken säuerlich, ein wenig nach Zitrone. Außerdem serviert Lala Desch Äpfel, Bananen, Feigen, Orangen, Pfirsiche, Pflaumen. Alle aus dem Busch. Alle winzig klein und schrumpelig, als hätte man ihnen sämtliche Flüssigkeit entzogen. So ist es auch. Weil es im Northern Territory selten regnet, speichern Früchte und Gemüse ihre Nährstoffe in komprimierter Form. Bush Tucker ist eine Art Superfood, wie Chia und Quinoa vor einer Dekade. Noch ein Geheimtipp. Auch in Darwin. Als Lala Desch und ihre Crew vor 4 Jahren das Café eröffneten, waren sie die einzigen, die auf Bush Tucker setzten. Heute verwenden viele Restaurants Zutaten aus dem Busch.
Das ist ein wachsender Markt, schon länger. Die Aborigines ernähren sich schon ewig von Bushfood. Man muss es nicht kaufen, man braucht kein Geld. Im Outback findest du viele Leute, die es ernten und sich richtig gut damit auskennen.
Lala Desch lässt ein Würstchen auftischen, in Scheiben geschnitten. Das Fleisch ist blässlich.
Das ist Krokodil gemischt mit Huhn, um den Geschmack zu verbessern. Wir haben eine sehr würzige Salami daraus gemacht. Krokodil selbst schmeckt nach nichts, ist aber eine sehr nachhaltige Nahrungsquelle. Denn Krokodile gibt es in den Gewässern hier oben jede Menge.
Schwimmen verboten. Die Warnschilder stehen überall. Am Mindil Beach, Darwins traumhaften Stadtstrand. Kilometerlang und von Palmen gesäumt. Im Villenviertel am East Point. Auf den Kaimauern, die Darwins Waterfront umgeben. Einen Park mit feinen Restaurants, schicken Wohnblöcken und einem Salzwasserschwimmbecken. An jedem See und an jedem Tümpel im Outback. Vor allem aber am Adelaide River, einem trüben Fluss, der sich träge durchs Northern Territory Richtung Timorsee wälzt. Ein Nebenmeer des Pazifischen Ozeans. Im baumhohen Schilf des Adelaide River steht Pat Chappelle. Weißer Rauschebart, Lederhut auf dem Kopf. Er trägt Shorts und Hemd, beides speckig. Und an der Hüfte ein Pistolenhalfter.
Das ist eine Glock 17.
So we carry that in case we need it.
Die habe ich immer dabei für alle Fälle.
We're dealing with saltwater crocodiles, right?
Hier gibt es Salzwasserkrokodile, die gefährlichsten der Welt. Da braucht man eine Rückversicherung.
So we want to make sure that we've got some kind of a backup if we need it.
Salties, wie man sie im Northern Territory verniedlichend nennt, werden bis zu 6 Meter lang und damit doppelt so groß wie ihre Artgenossen, die ausschließlich im Süßwasser leben. Pat Chappelle ist ein Experte für Krokodile. Self-taught, wie er sagt, ein Autodidakt. Ihm gehört ein Anlegesteg an einer Biegung des Adelaide River. Manchmal nimmt er Besucher mit auf den Fluss. Pat hat einen Weg durchs Schilf geschlagen und Dosen, Flaschen und Eimer an Bäume gehängt, in 2 Metern Höhe.
I put all this in the tree whenever I find it floating in the river or near the river to show you how the crocodiles bite everything.
Das habe ich gemacht, um zu zeigen, dass Salties nach allem beißen, was essbar sein könnte, sogar nach Eimern.
Even the stainless buckets full of holes.
Stellen Sie fest, dass es nicht essbar ist, lassen Sie ab. Wenn doch, fressen Sie es auf. Krokodile sind keine blutdürstigen Monster, aber sie wollen fressen, egal was.
Right, they want to eat and they don't give a stuff what it is.
Pat steuert sein Boot auf den Fluss. Die Brüstung ist vergittert. Eine Vorsichtsmaßnahme. Von einem Ufer zum anderen sind es gute 200 Meter. In der Regenzeit schwillt der Adelaide River auf eine Breite von 20 Kilometern an. Die Salties gelangen dann in die Sümpfe, die kleinen Flüsse und Seen im Landesinneren. Dann ist das Schwimmen für Menschen bei Strafe verboten. Im Gegensatz zur Trockenzeit, wenn man nur auf vergleichsweise harmlose Süßwasserkrokodile treffen kann. Die beißen zwar auch schon mal zu, wenn sie sich bedroht fühlen, die Attacken verlaufen aber nicht tödlich. Aber auch für die Salties ist das Leben nicht einfach, sagt Pat.
When they're small, crocodiles have to avoid being killed.
Wenn sie klein sind, müssen sie ums Überleben kämpfen. Wenn sie älter werden, töten, um ein Territorium zu erobern. Und sobald sie es haben, müssen sie es verteidigen. Jeder Tag ist ein Kampf für sie, nonstop. Salties haben eine Überlebenschance von 1%. Jedes Krokodil, das wir sehen, ist also eines von 100, die in seinem bisherigen Leben geboren wurden. Und zwar das härteste und zäheste. Weibchen haben 100 bis 150 Meter an einem Ufer als Territorium. Darin bauen sie ihr Nest und brüten die Jungen aus. Männchen haben 1 bis 2 Kilometer. In ihrem Territorium können also bis zu 20 Weibchen leben.
In that territory there could be as many as 20 females.
An einer Sandbank hält Pat an. Er hängt ein Stück Hühnerfleisch an eine Angel und fährt sie aus. Sofort nähert sich ein Krokodil.
So this is a female.
Das ist ein Weibchen. Es wird das Huhn nicht anrühren, weil da hinten ein Männchen kommt. In Gegenwart eines Alpha-Männchens würde das Weibchen sein Leben riskieren.
Das Männchen schnappt nach dem Huhn. Aber Pat zieht die Angel hoch. Er wiederholt das Spiel. 2, 3, 4, 5 Mal. Beim 6. Mal schnellt das Salty in ganzer Körpergröße aus dem Wasser und verursacht ein mulmiges Gefühl. Es könnte mühelos ins Boot springen. Vor ein paar Tagen haben die Zeitungen im Northern Territory von einem solchen Fall berichtet. Ein Angler wurde von einem Salty in seinem Boot attackiert. Man hat nie wieder etwas von ihm gesehen. Und dieses Salty scheint langsam sauer zu werden.
Wird es nicht. Es versucht's immer weiter. Krokodile sind die geduldigsten Tiere der Welt. Sie würden den ganzen Tag so weitermachen, ohne das Huhn zu bekommen. Krokodile können weder Wut empfinden, noch Hass, Liebe, Mitleid oder Reue. Das muss man wissen, wenn man es mit ihnen zu tun hat.
Zeit für die Belohnung. Pat senkt die Angel ab. Das gewaltige Maul öffnet sich und schnappt zu. Weit und offen ist er, der Stuart Highway. Und vor allem schnurgerade. Er ist benannt nach dem schottischen Entdecker John McDowell Stuart, der Australien im Jahr 1862 als erster Europäer von Norden nach Süden durchmaß. Der Stuart Highway führt von Darwin hinunter nach Port Augusta, über 2700 Kilometer. Oben im Norden ist die Vegetation tropisch. Dann wird es immer trockener, das Buschwerk niedriger und der Boden roter. Das ist das Red Center, die rote Mitte Australiens. Eine gigantische Halbwüste. Das Red Center ist bis heute die Heimat der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Vor der Ankunft der Europäer gab es über 500 Stämme, mit ebenso vielen Sprachen und Dialekten. Heute sind es noch um die 50. Im Northern Territory machen die Aborigines ein knappes Drittel der Bevölkerung aus. Conrad Rotara gehört zum Stamm der Aranda. Er lebt in Hermansburg, einer ehemaligen deutschen Mission, und durchstreift das Ufer des Fink River auf der Suche nach Buschtacker. Nicht, weil er es müsste. In Hermansburg könnte er im Supermarkt einkaufen. Sondern aus Tradition.
In those days, back in the 60s, that's not much. There was only Russian days. So we have to go live with the Buschtacker.
Als ich klein war, in den 60ern, haben wir Buschtacker gegessen. Es gab ja nichts anderes. Jeden Tag sind wir raus in den Busch. Ohne Buschtacker hätten wir nicht überlebt.
That's why we survive. If there was no Buschtacker, we wouldn't survive.
Der Fink River besteht aus einem sandfarbenen Flussbett. Ein paar hundert Meter breit, steinig, ohne Wasser. Aber mit Fliegen. Zu Hunderten sitzen sie auf Conrads T-Shirt, auf seiner Hose, in seinem Gesicht.
Trotzdem führt der Fluss Wasser, aber unter der Erde. Unsere Vorfahren waren Nomaden. Sie sind den unterirdischen Flüssen gefolgt. Wurde das Gras grüner, wussten sie, dass sich darunter Wasser befand.
Conrad buddelt einen Wurm aus, weißlich, so groß wie sein Zeigefinger.
Das ist die Wichiti-Made. Sie frisst die Wurzeln eines Baums an. Wenn man die Wurzel freilegt, findet man sie.
Schwupps, die Made ist in Conrads Mund verschwunden. Man kann sie auch grillen. Aber roh schmeckt die Wichiti-Made besser, findet Conrad. Eine Passionsfrucht wandert in seinen Korb und ein paar Orangen. Dazu Blätter. Das eine lindert Verbrennungen, das andere senkt Fieber. Viel ist es nicht, was Conrad eingesammelt hat.
Überall nur europäisches Gras. Die Siedler haben es gepflanzt. Und es verdrängt alles andere. Traurig. Unsere Leute gehen auch nicht mehr in den Busch. Sie fahren lieber mit ihren Geländewagen rum.
Er steht da mitten in der Wüste. Rot glänzend und weithin sichtbar. Der Uluru, ein riesiger Berg aus Sandstein. 3 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Mit fast senkrechten, von Riefen durchzogenen Flanken. Entstanden ist der Uluru über Millionen von Jahren. In einem urzeitlichen Meer hat sich Sediment abgelagert. Nachdem sich das Meer zurückgezogen hatte, sank die Region ab. Durch Erosion formte sich schließlich der Uluru. Der Uluru ist Australiens Wahrzeichen und der heilige Berg der Aborigines. In ihrer Mythologie, der sogenannten Traumzeit, entstand der Uluru durch den Streit zweier Fabelvölker, der Maler und der Kunia. Sie bekämpften sich so heftig, dass sich die Regenbogenschlange Liru in der Erde aufbäumte und dadurch den Berg an die Oberfläche wuchtete. Zahlreiche Felszeichnungen am Uluru erzählen diese Geschichte. Der Uluru ist auch eine Touristenattraktion. Besucher übernachten in Yulara, in einem aus 5 Hotels und einem Campingplatz bestehenden Resort. Auf einem staubigen Platz in Yulara sitzen 2 Frauen. Leah Savage, schwarzhaarig und hippiesk, eine Weiße, die in einem Dorf der Aborigines vom Stamm der Anangu lebt. Und Millie Innock, eine Anangu, weißhaarig und zahnlos. Die betagte Dame spricht nur gebrochen Englisch. In ihrer Hand hält sie einen Stock.
Das ist ein Digging Stick, ein Stock zum Graben. Millie sagt, dass die Frauen der Anangu damit nach Honigameisen und Witchidi-Maden gegraben und ihn für die Jagd nach Goannas verwendet haben. Das sind australische Warane. Die Frauen haben die Goannas am Schwanz aus ihren Erdlöchern gezogen und sie mit einem Schlag mit dem Stock getötet. Außerdem haben die Frauen bei Zeremonien mit dem Stock getanzt.
Mit ihrem Stock malt Millie Figuren in den Sand. Geschlängelte Linien, kleine Kreuze, Pfeilspitzen und Kreise. Einfache und konzentrische, also ineinanderliegende Kreise.
Millie sagt, dass der konzentrische Kreis auf diesem Bild eine Wasserstelle darstellt, zu der alle streben. Hier die Regenbogenschlange Liru, da ein Emu. Und das sind Lidiwaras. Wörtlich übersetzt bedeutet das Langhals. So nannten die Aborigines die Kamele, die von den Europäern eingeführt wurden. Weil sie keinen Namen dafür hatten, wählten sie etwas Deskriptives. Hier Kängurus, die kleinen Kreise sind Kinder und dort ein Possum. Sie alle laufen zur Wasserstelle, um zu trinken.
And then here we've got Kunia, the Woma python. So they're all coming into the waterhole for a drink.
Der Kreis ist das zentrale Element in der Kunst der Aborigines. Je nach Kontext kann er eine Feuerstelle darstellen, einen Baum oder Hügel, eine Quelle, ein Loch oder wie in Millies Sandzeichnung Menschen und eine Wasserstelle. Früher haben die Frauen der Aborigines aus dem Northern Territory ihre Geschichten nur in den Sand gemalt, als eine Form der Konversation. Die flüchtigen Kunstwerke hat der Wind irgendwann weggeweht oder der Regen fortgeschwemmt, wenn es denn mal geregnet hat. Heute haben sich viele Frauen der Aborigines auf Pointillismus verlegt, auf Bilder, die aus unzähligen kleinen Punkten bestehen. Die Gemälde werden in Galerien in Yulara und Alice Springs verkauft, aber auch bei Aboriginal Bush Traders, dem Non-Profit-Laden in Darwin. Für Frauen wie Millie ist dies ihr einziges Einkommen. Das Dorf, in dem Millie und Leah leben, hat keinen Namen. Es ist eins von über 100 im Umland des Uluru. Im Dorf der beiden Frauen leben die Menschen die Kultur der Anangus. Die Mythen und Legenden sind noch präsent.
Die Leute haben mir von einem 80-Jährigen erzählt, der berittenen Siedlern weggelaufen ist. Er war schneller als die Pferde. Ein 80-Jähriger.
Eine typische Geschichte, bei der jeder etwas hinzugedichtet hat, dachte Lea anfangs.
When I went onto the bush tucker, I then understood how that could have been possible.
Aber dann habe ich meine Ernährung auf Bushtucker umgestellt und begann zu verstehen, wie so etwas möglich ist. Bushfood ist die optimale Ernährung, genetisch unverändert und unvergleichlich. Als ich damit anfing, habe ich mich plötzlich gefühlt, als hätte ich übermenschliche Kräfte. Ich hatte so viel Energie und konnte das Leben ganz anders genießen. Damals hatte ich Probleme mit meinen Augen und dachte, ich bräuchte eine Brille. Aber nach einer Weile konnte ich wieder besser sehen, vor allem nachts. Ich fühle mich der Natur auf eine ganzheitliche Weise verbunden, den Bäumen und Vögeln, als ob mein Körper die nächste Entwicklungsstufe menschlicher Existenz erreicht hätte. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es hat mich gelehrt, dass es eine komplett andere Art menschlichen Lebens gibt.
I can't explain it. It sounds crazy, but it just teaches you this complete other way that you can exist.